Willkommen zurück zu Innenwelt des Wortes von Friedrich Weinreb. Jetzt geht es um den Titel Sohn Davids. Die Jungfrau Maria, die neue Welt, in der das Unerhörte geschehen wird, ist dem Josef vom Hause David verlobt. Aus dem Bericht des Matthäusevangeliums und auch aus dem des Lukas geht die Herkunft Josefs über mehrere Glieder von David hervor. Der Name Sohn Davids gilt also zuerst für Josef, den Verlobten Marias. Und Maria wird nun vom Engel Gabriel begrüßt: Begnadete, der Herr sei mit dir. Und Gabriel wiederholt dann: Du hast Gnade gefunden bei Gott. Dieses Betonen der Gnade will schon sagen, dass man eben nicht auf Gesetz und Berechenbarkeit schauen soll, sondern auf das im wahrsten Sinne des Wortes Unmögliche. Maria sagt zu Recht: Ich habe doch noch nie einen Mann erkannt, wie kann ich dann ein Kind gebären? Die Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und deshalb wird das heilig Gezeugte Sohn Gottes heißen. Der Geist verbindet, bezieht aufeinander die Welt des Wesentlichen und die Welt der Erscheinungen, verbindet auch den Odem Gottes, das Wort, das in beiden Welten gleich lautet, mit dem hier Erscheinenden. Der Heilige Geist ist der vom Wesen Gottes kommende Geist. Wie der Wind, das gleiche Wort wie Geist im Hebräischen und Griechischen, verbindet er die Welten. Engel sind Geister. Der Geist Gottes kommt jetzt über die Jungfrau, über diese Welt, die noch von keinem Mann, von keiner Erinnerung berührt ist. Denn diese Welt wird nur von einer Zeugung schwanger, vom Geist Gottes. Dazu ist diese Welt so gemacht. Deshalb geschieht die Schöpfung im Zeichen Jungfrau. Denn diese Welt wird einmal das aus jener Zeugung hervorgekommene Kind ewig auf dem Thron Davids erhalten. Der Name David kommt vom hebräischen Dud, Geliebter. Das Erscheinen Davids in den 42 Generationen, wie sie bei Matthäus aufgezählt werden, ist in der 14. Generation. Der Name David, wie Dud, also 464 geschrieben, ist ebenfalls zufällig 14. David steht überall zentral, weil er sich seinem Namen entsprechend als den von Gott Geliebten empfindet. Nach Gesetz, dem Äußeren nach, könnte man ihn als Pechvogel und vom Unglück Verfolgten ansehen. Schon bei der Suche nach dem kommenden König durch Samuel, dem Sohn der Chana, wird er mehrmals übersehen. Sein Vater Jesse, Jishai, erwähnt ihn erst gar nicht, weil seine Mutter, nach der Überlieferung, nicht seine legale Frau war. Erst zuletzt wird er im Stall bei den Tieren gefunden. Und dann zum König gesalbt, macht ihm Saul das Königtum streitig. Er verfolgt ihn, möchte ihn umbringen und auch später muss David mehrmals fliehen. Sogar seine Söhne erheben sich gegen ihn, er wird meistens nicht verstanden. Dann begeht er die Sünde, Bathsheba, die Frau des Uria, zur Frau zu nehmen. Der erste Sohn aus dieser Verbindung stirbt. Er vermag das Haus Gottes, das er so gern errichten möchte, von Gott her nicht zu bauen. Dem äußeren Geschehen nach, nach Gesetz also, scheint David oft vom Unglück heimgesucht. Dennoch empfindet er sich in den Quellen vom Loben Gottes, den Psalmen, als den besonders auserwählten, geliebten Gottes. Im Wesen also wusste er genau, wer er war, wusste er von seiner Ewigkeit. Nun kommen wir zum Namen Sohn. Im Allgemeinen denkt man dann an einen naturgesetzmäßig gezeugten Sohn, berechenbar, erwartungsgemäß. Aber das wäre doch schon im Widerstreit mit dem Namen David, dem Geliebten. Dieser Sohn ist dann auch keineswegs das, was man in der Welt unter einem rechtmäßigen Erben versteht. Auch im Judentum weiß man, dass der Sohn Davids hier schwerlich den Nachweis führen könnte, dass er tatsächlich von David stamme. Viele Zehntausende würden das dann mit gleichem Recht behaupten können. Wir sollten deshalb den Namen Sohn, hebräisch Ben, näher betrachten und zu uns sprechen lassen. Das Hauptwort Ben ist dem Zeitwort bauen, bone, nahe verwandt. Der Vater baut mit dem Sohn seine Welt. Die Welt als Jungfrau, könnte man sagen, erwartet keinen Sohn nach dem Gesetz, sie erwartet den Sohn eben von Gott, vom Heiligen Geist. Der naturgesetzmäßige Sohn würde, diesem Gesetz entsprechend, hier beschränkt sein müssen. Warum? Wozu muss das Gesetz Schranken, Grenzen zeigen? Damit sich im Menschen die Sehnsucht nach dem Jenseits dieser Schranken erweckt. So kommt auch das Gefühl, es stimme doch nicht ganz mit dem Gesetz, wie gewaltig auch alles im Kosmos nach Gesetzen funktioniert. So kommt dann das Verlangen nach Liebe, nach Ewigkeit. Und David empfindet als das Wesentliche in seinem Leben eben diese Liebe Gottes. Er erkennt sie als Kern, als Quelle von allem. Wer so empfindet, singt sein Leben als ein Lob Gottes. Die anderen dagegen erklären nur, wie anders die Welt in ihrer Erscheinung sein müsste. Sie kommen nicht einmal dazu, an Ewigkeit zu denken. Sie kennen nur diese eine Seite des Lebens, haben sich oder sind gespalten, haben sich von der anderen Seite abgeschnitten. Jeder Mensch baut sich seine Welt. Er träumt, er hofft sie, er wünscht sie sich. Dieses Gebäude, Binyan, ist sein Sohn. Sein Samen besitzt dann diese Welt ewiglich. Er weiß, dass die Nachkommenschaft hier nur begrenzt da sein kann. Leben sie hier gar glücklich, ist ihr Ende umso sinnloser. Wenn der Mensch keine Wellenlänge für die Ewigkeit hat, ist alles hier sinnlos, weil begrenzt. Mit dem Sohn bauen wir hier Ewigkeit. Sohn, Ben, bauen, Bohne. Und das wünschen und gönnen wir doch jedem. Der Sohn Davids will also sagen, wir wünschen der Welt, dass sie sich als Geliebte Gottes erkennt, dass sie dies als Ewigkeit erlebt, hier und dort. Wie das Leben hier auch aussehen mag, man kennt die Quelle im Ewigen. Und wenn man die Maßstäbe der Ewigkeit benutzt, ist alles ganz anders. Nur mit der Anmaßung, dem Nehmen der Maßstäbe aus dem Zeitlichen, wozu die Schlange den Menschen verführt, wenn er die Frucht vom Baum des Wissens, was gut und böse sei, nimmt, wird sein Leben fad, langweilig, schmeckt wie der Staub die Nahrung der Schlange. Die Schlange, wir haben schon auf die Verwandtschaft ihres Namens mit dem Wort Fallen hingewiesen, die Schlange zieht den Menschen zur Erde, zur Schwere, und dann verliert er die Fähigkeit zum Aufsteigen. Dann kennt er nur noch das diesseitige Aufsteigen. Die Schlange widersetzt sich der Liebe, weil die Liebe nicht in die Ordnung der Gesetzmäßigkeit hineinpasst. Sie kann die Liebe eben nicht fassen, wie der Mensch, der nur der Gesetzmäßigkeit anhängt. Er schneidet sich selbst von der Ewigkeit ab. Er kann nicht verstehen, dass es anderes als das Gesetzmäßige geben kann. Wunder sind für ihn Zauberei, technische Anwendung der Naturgesetze. Magie ist eine Technik, sie kennt nicht den zentralen Platz der Liebe. Und sogar Liebe wird als eine Art Technik unter Ausnutzung von Naturgesetzen betrieben. Kein Wunder, dass von der Liebe dann nur noch etwas wie ein hohles Ei übrig bleibt. Auch so können wir es im Wort erleben. Die Welt als Jungfrau wird schwanger und gebiert einen Sohn. Maria ist zugleich die ganze Welt. Im Erzählen der Bibel ist das als äußeres Geschehen identisch mit dem Geschehen im Inneren. Denn der Herr, er ist Gott. Das heißt aber auch, in der Quelle, wo alles Innere beisammen ist, lebt das alles wirklich. Und das Äußere fließt aus dieser Quelle, das Zeitliche enthält das Muster der Quelle. Warum ist es dann nicht auch ganz gleich? Weil eben nur die Liebe es gleich machen kann. Und die Liebe ist das Vertrauen, der Glaube. Für beide Begriffe steht im Hebräischen Emuna, im Lateinischen Fides, dass der Liebende uns und der Welt doch nur das Beste gönnt. Wenn wir das schon gönnen würden, wie viel mehr dann unser Vater im Himmel. Und die Hoffnung ist dann die Messschnur, mit der man die wahren Proportionen seines Lebens erfahren kann. Hoffnung im hebräischen Tikva hat als Stamm das Wort Kaf, und das ist eben eine Messschnur. Diese Liebe, dieser Glaube, diese Hoffnung können den Menschen für die Gnade öffnen, offenständig machen. Die Jungfrau hat noch keinen Mann erkannt. Das heißt, sie hat keine Erinnerung. Sachar bedeutet doch sowohl Erinnerung als auch Mann an solch ein Geschehen. Sie kennt also keine kausal bedingte Ursache, ist also wirklich noch unberührt von irgendeiner Erfahrung. Deshalb kann der Heilige Geist in ihr einen Sohn erwirken, dann hat Gott vollkommenen Zutritt. Durch Gnade erhält Maria diesen Sohn. Sie, die bereit ist, das Bittere zu tragen, weil sie weiß, die Gnade des Allerhöchsten zu tragen. Sie vertraut, dass aus der Quelle des Liebenden nur Ewigkeit fließen kann. So ist der Mann, der sie als Frau nicht berührt hat, Josef, ihr Verlobter, also ihr Gelobter, denn auch vom Hause David, dem von Gott Geliebten, obwohl sein Leben oft von Bitternis und Enttäuschung durchwirkt ist. Das Haus David, der Sohn aus diesem Hause, trägt als Mann diese Erinnerung. Die irdische Seite vermählt sich dann mit der himmlischen Seite, das erscheinende Äußere mit dem verborgenen Inneren. Der Sohn Davids ist durch seine Mutter Sohn des Heiligen Geistes, also Sohn Gottes. Der Sohn Gottes hat also keine Ursache im Irdischen, er kommt als Geschenk der Gnade, er kommt als Überraschung. Wenn er nur der Sohn Davids wäre, könnte man doch Ursachen, Gedenken hier auffinden, dann wäre er nur Mensch wie alle hier Erscheinenden. Als Sohn Gottes, sagt er, er empfinde sich als Sohn des Vaters im Himmel. Gottes Geist, der Heilige Geist, habe ihm seinen Odem, seinen Atem eingeblasen. Das erzählt diese Geschichte im Wort. Gott ist aber doch das Wort. Somit kann im Zeitlichen, dem aus der Quelle fließenden, im Menschen Gott geboren werden. Und Maria in der Quelle ist dann auch die Gottesgebärerin im Menschen. Gott hat keine kausale Ursache. Er ist vor dem Beginn und nach dem Ende. Der Mensch vermag durch die Erlösung in der Quelle das Gesetzmäßige zu durchbrechen, die Überraschung im Zeitlichen zu erleben. Zum Beispiel, dass Tod doch Leben ist, weil der Mensch doch auch Gott ist. Dieser Sohn, mit dem Gott diese Welt baut, erhält durch den Engel Gabriel den Namen Jesus. Im Hebräischen, also in jedes Menschen Jenseitigem, ist es der Name Jehoshua. Der gleiche Name kommt in der Bibel im Alten Testament für den Nachfolger des Mose vor, der Israel ins gelobte Land führt. Der Name Jehoshua sagt, der Herr rettet, hilft. Das Wort für Hilfe lautet hebräisch Jeshua. Hilfe ist nur vollkommen anwesend, wenn alle kausalen Möglichkeiten erschöpft sind, wenn man verzweifelt feststellen muss, dass nun definitiv alles aus ist. Zum Beispiel, wenn man weiß, man wird jetzt hier sterben. Man hat alles aufgegeben, geregelt, was zu regeln war. Man wird nach Augenschein oder ärztlich als tot festgestellt. Dann erst hat die Hilfe, die Rettung einen übermenschlichen Sinn, dann hilft, rettet der Herr. Nun wird man denken, was habe ich davon jetzt, wo alles hier vorbei ist? Jetzt kommt Verwesung oder die Hitze der Kremation, jetzt habe ich alles mir Liebe verlassen. Diese Hilfe kann mir jetzt genauso gut gestohlen bleiben. Das aber ist die Überraschung. Keine Erfahrung, keine Erinnerung kann uns hier etwas einflüstern. Das Leben im Tod ist wirklich jungfräulich. Dann aber hat die Gottesgeburt im Menschen einen Sinn. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, neues Leben. Kein Weitergehen des Lebens, wie man es kannte. Das wäre ein dummes, grausames Spiel. Nein, ein wieder alles Erleben. Hier, wo man gelebt hat, jetzt aber gerichtet, repariert, befreit von aller Unbill, von allem Pech, von aller Bitternis. Eben keine Erfahrung, keine Erinnerung. Die Jungfrau bekommt den Sohn durch den Heiligen Geist, ein Sohn, eine Welt von Gott. Und Gott schickt ihn aus Liebe, aus Gnade. Warum aber ist der Mensch oft so verschlossen für dies alles? Liebe ist kein Gesetz, ist eben eine neue Welt. Im Gesetz gibt es eine Ordnung der Reihenfolge. So denkt der Mensch aus dem Gesetz, er könne nur als frommer Knecht geliebt werden und er sei dermaßen gering, dass Gott doch gewiss nicht gerade seine Liebe brauchte, auf seine Liebe wartete. Der Mensch scheint nicht imstande zu sein, diese Art von Maßstäben abzulegen, zu verstehen, dass Liebe eben keine gesetzmäßige Rangordnung kennt. Denkt man, Gott habe Freude an einer kriecherischen, ängstlichen, heuchlerischen Liebe? Der Gott der Liebe, er sollte kein Erbarmen, keine Gnade kennen? Liebe kann nur echt sein zwischen zwei Ebenbürtigen, wobei also jeder frei ist. Jeder Zwang würde die Liebe einschränken. Sie will aber unermesslich sein. Wenn Liebe unter dem Zwang des Gesetzes stünde, wäre die Welt tatsächlich eine apokalyptische im bösesten Sinn. Immer nur neue Häupter und Hörner des Animalischen wüchsen dann heran. Liebe könnte vielleicht die Kraft aufbringen, das Gesetzmäßige zu vertilgen. Das Gesetz aber verteidigt sich heftig mit der List der Schlange. Es heißt, das Gesetz sei eifersüchtig, weil es sieht, wie viel es im Lauf der Zeiten verpasst hat. Und Liebe könne nur siegen, wenn sie alle diese unter dem Gesetz Verletzten, Gestorbenen in ihre Arme zu schließen vermag. So wird also vom Menschen erwartet, dass er imstande ist, alle Sünden, alle Krankheit der Welt zu tragen. Dies erzählt die Bibel vom Messias. Und da es im Kern, in der Quelle so geschieht, könnte es im Zeitfluss aus jener Quelle für jeden Menschen, der sich dorthin bezogen empfindet, ein Anliegen sein. Er kann doch miterleben, was sich in der Welt tut und es in sein Leben einbeziehen. Und natürlich dabei verstehen, dass er im Zeitfluss nur eine gewisse Landschaft passiert und das, was er dort tut, bei Gott schon die Wirkung hat, als ob er alles täte. Es ist die Kunst des Bescheidenen, der alles tut, was ihn angeht und das andere bei Gott aufgehoben weiß. Das Gesetz an sich ist schon gut, wenn nur der Mensch im Gesetz Sehnsucht nach Liebe, nach Ewigkeit hat. Nicht das rechthaberische Behaupten der Gesetzmäßigkeit, sondern das fortwährende Sich-Sehnen nach Liebe in der Welt der Gesetze, die dann wie ein Garten ist, in dem schöne Bäume mit ihren Früchten, schöne Blumen wachsen könnten. Deshalb ist der Mensch der Gärtner in diesem Garten. Als Gärtner hütet er den Garten. Man denke nur an das Wort Garde, das englische Garden und Garten im Deutschen. Auch im Hebräischen ist der Gärtner Gonen der Hüter des Garten Gan. Er behütet ihn vor dem Eindringen des Neiders der Liebe, weil man sich selber als außerhalb gestellt empfindet. Das waren die Gedanken Weinrebs in der Innenwelt des Wortes zum Begriff Sohn Davids. In der nächsten Episode geht es um die Sackgasse zeitlich-historischer Fixierung. Soweit und bis dahin, bleibe behütet.